Ulrike Herrmann schrieb ein hochpolitisches Buch, Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Demokratie und Wohlstand, ein längeres Leben, mehr Gleichberechtigung und Bildung. Der Kapitalismus hat viel Positives bewirkt. Zugleich ruiniert er jedoch Klima und Umwelt, sodass die Menschheit nun existenziell gefährdet ist. Grünes Wachstum soll die Rettung sein. Aber Wirtschaftsexpertin und Bestsellerautorin Ulrike Herrmann hält dagegen. Verständlich und messerscharf erklärt sie in ihrem neuen Buch, warum wir stattdessen grünes Schrumpfen brauchen. Die Autorin gibt sich große Mühe, keine pauschale Kapitalismuskritik zu betreiben. Im ersten Kapitel beschreibt sie ausführlich die Vorteile des Kapitalismus. Er habe den Menschen mehr Gesundheit, Komfort und Freiheit beschert. Aber, schreibt sie, der materielle Wohlstand hat immaterielle Folgen. Nicht nur die Lebenserwartung hat sich verdoppelt, auch allgemeine Bildung, Gleichberechtigung und Demokratie werden erst möglich, wenn eine Gesellschaft reicher wird. Allerdings sei das mit fossiler Energie, also auf Kosten der Vergangenheit, erkauft worden. Das stoße nun an Grenzen. Sie erläutert, warum es zu aufwendig sei, Treibhausgase aus der Atmosphäre zu filtern und warum sich Wachstum und Energieverbrauch nicht entkoppeln ließen. Der technologische Fortschritt bietet da keine Rettung, argumentiert sie in ihrem Kapitel Die Grenzen der Technologie. Herrmanns Buch ist historisch lehrreich und gut zu lesen. Es zeigt auf, wo technologische Limitationen der Klimawende liegen. Herrmann erkennt an, dass Menschen in der Vergangenheit viele Probleme gelöst haben. Sie bezweifelt aber, dass das dieses Mal auch so sein wird. Die politische Durchsetzbarkeit bleibt vage. Herrmann schreibt, viele Menschen hängen immer noch dem Irrtum an, dass sie die Wahl hätten. Doch diese Wahl gibt es nicht. Entweder sie verzichten freiwillig auf Wachstum oder die Zeit des Wachstums endet später gewaltsam, weil die Lebensgrundlagen zerstört sind. Die Klimakrise zielt mitten ins Herz des Kapitalismus. Er ist zu sehr auf Wachstum fixiert, beschreibt das Handelsblatt den Inhalt des Buches von Herrmann. Sie hat eine vorgezogene Grabrede auf den Kapitalismus geschrieben und das mit dem Anspruch verbunden, zur Lösung der Klimakrise beizutragen. Dabei geht die Autorin zunächst sehr geschickt vor. Sie räumt ein, dass der Kapitalismus für viel Wohlstand gesorgt hat. Sie distanziert sich auch von allzu naiven Decode-Ideen, nach denen man einfach das Wachstum abwürgen muss, damit automatisch das Klima weniger geschädigt wird. Decode bezeichnet eine Verringerung von Konsum und Produktion und damit auch des Bruttoinlandssozialprodukts als ein Weg zu mehr sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit und Wohlbefinden. Der Widerspruch. Zitat. Die Weltwirtschaft wuchs zuletzt durchschnittlich um 2,8% im Jahr. Das klingt harmlos, ist aber furchterregend, denn aus dieser Rate folgt, dass sich die globale Wirtschaftsleistung alle 26 Jahre verdoppelt. Bis zum Jahr 2100 wäre die Warenflut dann um das 16-fache gestiegen im Vergleich zur Jahrtausendwende. Auch Nicht-Ökonomen sehen sofort ein, dass dieses Wachstum nicht andauern kann. Dafür ist die Erde schlicht zu klein. Oder, wie es der US-amerikanische Schriftsteller Edward Abbey einst ausdrückte, Wachstum um des Wachstums willen ist die Ideologie der Krebszelle. Schon jetzt konsumieren Deutsche, Österreicher und Schweizer, als könnten sie 3 Planeten verbrauchen. Andere Weltbewohner gehen sogar noch rabiater mit der Natur um. Die US-Amerikaner, Kanadier und Australier verprassen bereits 5 Planeten. Die Natur ist nur deswegen noch nicht vollends kollabiert, weil die ärmeren Länder kaum Treibhausgase ausstoßen. So emittiert ein Bürger von Malawi im Durchschnitt ganze 0,1 Tonnen CO2 pro Jahr, ein Deutscher aber 11,3 Tonnen. Die reichsten Länder müssen ihren Lebensstil ändern. Doch leider ist es gar nicht einfach, auf Wachstum zu verzichten. Die Finanzkrise ab 2007 war dafür lehrreich. Kaum sank die Produktion, wurden umfangreiche Konjunkturpakete aufgelegt, um Arbeitsplätze zu retten. Sogar Umweltsünden waren plötzlich erlaubt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wer ein neues Auto anschaffte, erhielt eine staatliche Abwrackprämie von 2.500 Euro. 1,75 Millionen Deutsche nutzten dieses Schnäppchen und entsorgten ihre alten Fahrzeuge, die meist noch gut in Schuss waren. Vorsätzlich wurde Müll erzeugt, damit das Wachstum nicht stockte. Ganz im Gegensatz dazu steht der globale Süden. Auszug. Die Länder im globalen Süden befinden sich heute in einer Situation, die an Deutschland oder Frankreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts erinnert. Sie müssen versuchen, den technologischen Abstand zu verringern, der sie von den Industrieländern trennt. Doch die Barriere scheint unüberwindlich. Ob Autos oder hochwertige Medikamente, die westlichen Maschinen erfordern einen enormen Kapitaleinsatz, den arme Länder nicht aufbringen können. Der globale Süden ist in einem Teufelskreis gefangen. Die Löhne sind so niedrig, dass es sich nicht lohnt, in Technik zu investieren. Aber weil die Produktivität nicht steigt, bleiben die Länder arm und die Löhne niedrig. Bangladesch ist ein gutes Beispiel. Dort sind rund 4 Millionen Näherinnen damit beschäftigt, Kleidung für den Westen herzustellen. Sie alle sitzen an elektrischen Nähmaschinen, nutzen also im 21. Jahrhundert eine Technik, die im 19. Jahrhundert in Europa erfunden wurde. Theoretisch könnte man auch automatisierte Textilmaschinen aufstellen. Es ist kein Naturgesetz, dass Jeans per Hand geschneidert werden müssen. Aber diese Maschinen wären zu teuer, weil Arbeitskräfte in Bangladesch billig sind und der Mindestlohn nur 61 Dollar im Monat beträgt. Manche Ökonomen meinen irrtümlicherweise, dass die Textilindustrie notwendig eine arbeitsintensive Branche sei, die in Länder des globalen Südens ausgelagert worden wäre. Tatsächlich ist es genau andersherum. Die Kleiderindustrie nutzt nur deswegen keine Maschinen, weil die Löhne in den armen Ländern so niedrig sind. Dieser Teufelskreis lässt sich nur durchbrechen, wenn der Staat einsteigt und die Industrialisierung zentral steuert. Ob Japan, Taiwan, Südkorea oder China, sie alle haben den westlichen Technikvorsprung innerhalb eines halben Jahrhunderts aufgeholt, weil ihre Regierungen die enormen Anfangsinvestitionen finanziert und geplant haben. Die Autorin bringt ein positives Beispiel. Erstaunlich ist auch das Wirtschaftswachstum in Bangladesch. Seit 1994 liegt es kontinuierlich bei mehr als 4% im Jahr und erreicht häufig sogar über 6%. Selbst zu Corona-Zeiten kam das Land auf ein Plus von 3,8%. Die Bangladescher sind inzwischen reicher als ihre Nachbarn in Indien. Korruption ist zwar weit verbreitet und dennoch hat Bangladesch viel richtig gemacht. Es hat systematisch in Gesundheit, Bildung, Infrastruktur und Frauenrechte investiert. Der globale Süden kann also wohlhabender werden, aber Es ist fast unmöglich, den reichen Norden technologisch und ökonomisch einzuholen. Weiter. Es ist ein historischer Zufall, dass der Kapitalismus überhaupt entstanden ist. Trotzdem ist der reiche Norden nicht gänzlich unschuldig, dass der globale Süden arm bleibt, denn es gäbe Strategien, um den Entwicklungsländern beizustehen. Zwei Sofortmaßnahmen wären besonders wichtig. Erstens, es muss einen weltweiten Mindestlohn für Exportprodukte geben. Bisher werden die Beschäftigten im globalen Süden gnadenlos ausgebeutet, so dass in Deutschland T-Shirts schon für 2,70 Euro zu haben sind. Es würde die Bundesbürger nicht überfordern, wenn sie für ihre T-Shirts mindestens 10 Euro zahlen müssten. Dieses zusätzliche Geld würde schon reichen, damit Näherinnen weltweit genug verdienen könnten, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Hermann referiert über den Preis des Wohlstands. Die Menschheit verbrennt momentan so viel Kohle, Öl und Gas, wie sich in einer Million Jahre gebildet haben. Sie beschreibt die Klimaveränderungen der vergangenen Jahrhunderte. Teil 11 beschreibt, grünes Wachstum gibt es nicht. Das CO2 wird nicht verschwinden, die Atomkraft bleibt ein Irrtum. Sonne und Wind seien leider nicht verlässlich, es fehlt an Speichern und teuer wird es auch. Technische Innovationen und Digitalisierung können das Klima nicht retten. Auszug. Die Klimakrise muss mit der Technik bewältigt werden, die jetzt vorhanden ist. Doch mit den heutigen Möglichkeiten lässt sich nicht genug billige Ökoenergie gewinnen, um grünes Wachstum zu befeuern. Also bleibt nur grünes Schrumpfen. Weniger Neubauten, weniger Autos, weniger Chemieprodukte. Diese rein quantitative Analyse betrachtet nur Produktmengen, was häufiger die Frage auslöst, ob es nicht auch qualitatives Wachstum geben könnte. Schließlich ist bei vielen Gütern zu beobachten, dass sie weniger Material verbrauchen, aber gleichzeitig leistungsfähiger werden. Vor allem die Digitalisierung weckt große Hoffnungen, dass sich in den virtuellen Welten der Computer ganz neue Expansionsmöglichkeiten auftun könnten, die keinerlei Umweltfolgen nach sich ziehen. Weiterer Auszug. Es ist illusorisch, allein auf technische Effizienz zu setzen. Sie kann das Klimaproblem nicht lösen, weil die eingesparten Rohstoffe prompt genutzt werden, um noch mehr Güter herzustellen und Wachstum zu erzeugen. Ein Rückblick auf das 20. Jahrhundert macht es möglich, diesen Rebound-Effekt genau zu quantifizieren. Von 1900 bis 2005 hat sich die globale Wirtschaftsleistung um das 23-fache erhöht. Zugleich stieg der Rohstoffverbrauch um das Achtfache. Eine gewisse Entkopplung gab es also, weil die Wirtschaft dreimal schneller wuchs als der Ressourcenkonsum. Aber das ist kein Trost. Der Umwelt wäre nur geholfen, wenn viel weniger Rohstoffe verbraucht würden. Dann aber wäre Wachstum unmöglich. Qualitatives Wachstum gibt es nicht, weil auch Krankenpfleger Häuser bauen oder Autos kaufen wollen. Selbst wenn eine bestimmte Berufstätigkeit kaum Treibhausgase hinterlässt, wird der Lohn für Güter ausgegeben, die meist klimaschädlich sind. Qualitatives Wachstum würde voraussetzen, dass die zusätzlichen Lehrerinnen ebenfalls nur Bildungsangebote konsumieren und sonst gar nichts. Eine aberwitzige Vorstellung. Der Wachstumskritiker Nico Pesch hat es pointiert zusammengefasst. Einen CO2-neutralen Euro, Dollar oder Yen kann es schon deshalb nicht geben, weil er den Anspruch auf materielle Werte verkörpert. Zudem stimmt es nicht, dass Pflege, Bildung oder Kunst rein immateriell wären und keine Treibhausgase hinterlassen würden. Die Schaubühne in Berlin hat jüngst ihre Klimabilanz untersuchen lassen und die Ergebnisse waren erschütternd. Das Theater emittiert sehr viel CO2, weil es auf alle Kontinente fliegt und etwa 100 Gastspiele pro Jahr absolvieren muss. Qualitatives Wachstum existiert genauso wenig wie grünes Wachstum. Diese Begriffe vernebeln nur die Realitäten. Es gibt keine Wundertechnik, die den Kapitalismus plötzlich dematerialisieren würde. Also bleibt das Problem, dass die Ökoenergie nicht reicher wird, um die Wirtschaft zu befeuern. Es wird Zeit, über grünes Schrumpfen nachzudenken. Dieses schwierige Thema ist bisher wenig erforscht, weil es an das Undenkbare rührt. Der Kapitalismus bricht zusammen, sobald das Wachstum ausbleibt. Es ist jedoch, wie schon zitiert, einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Im Kapitel Grünes Schrumpfen beweist Hermann, dass genau das nicht möglich sei. Die meisten Ökonomen halten es für völlig unproblematisch, Klimaschutz zu betreiben. Sie sind überzeugt, dass grünes Wachstum möglich sei, weil sie eine schrumpfende Wirtschaft gar nicht denken können. So sind auch die Kapitel »Das Versagen der Ökonomie« und »Ein Vorbild, die britische Kriegswirtschaft ab 1939« können nicht einfach verkürzt dargestellt werden. Es folgt das Kapitel, wie wir in Zukunft leben. Die Autorin beschreibt den Anteil, den arme und reiche Länder am CO2-Verbrauch haben, und hier kommt sie zu dem Schluss, den der Buchtitel verspricht. Zitat: Viele Menschen hängen immer noch dem Irrtum an, dass sie die Wahl hätten. Nach dem Motto, wenn der Abschied vom Kapitalismus so mühsam ist, dann behalten wir ihn eben. Doch diese Wahl gibt es nicht. Die Industrieländer stehen vor einer Alternative, die eigentlich keine ist. Entweder sie verzichten freiwillig auf Wachstum oder die Zeit des Wachstums endet später gewaltsam, weil die Lebensgrundlagen zerstört sind. In jedem Fall wird der Kapitalismus untergehen und eine neue Wirtschaftsordnung entstehen. Sie ließe sich wohl am besten als Überlebenswirtschaft bezeichnen, denn es geht um die Rettung der Menschheit. Mit dem Titel »Die Überlebenswirtschaft hat schon längst begonnen« endet Hermann. Der lange Anhang von Literatur mit Erklärungen ist sehr aufschlussreich. In ihren Büchern hat sie analysiert, wie das kapitalistische System entstanden ist, welche Schwächen es hat und warum es zu Krisen neigt. Dabei vertritt sie die Meinung, der Kapitalismus sei zu sehr auf Wachstum fixiert und könne daher nicht in ökologisch vertretbare Bahnen gelenkt werden. Das Buch ist sehr lesenswert, weil viele Aspekte, die nicht allgemein bekannt sind, angesprochen werden. Es setzt einen Kontrapunkt zu all denen, die die technologischen Möglichkeiten beim Klimaschutz womöglich überbewerten. Die Autorin betont zu Recht, Klimaschutz ohne Verzicht geht nicht. Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Herrmann erschien bei Kiepenheuer und Witsch.